zum Buchplausch. Eine neue Folge mit einem ganz, ganz lieben Gast, einer unserer Star-Autoren, kann man das so sagen, Gerlinde Friewald habe ich nämlich jetzt im Interview. Ich freue mich sehr. Sie hat nämlich ein paar super, super spannende Krimis, ja fast schon Thriller geschrieben. Einer davon, Narbenfrau, der sagt euch vielleicht auch allen was, zumindest den Krimi-Fans auf jeden Fall, weil der extrem erfolgreich ist. Und mit Stille Schuld Teil 2 wird es genauso sein und mit Teil 3 sicherlich auch. Und insofern freue ich mich, dass ich mich jetzt mit Gerlinde so ein bisschen über ihren eigentlichen Job unterhalten kann, nämlich das Schreiben von spannenden Büchern. Genau. Herzlich willkommen, Gerlinde.
Hallo, servus.
Hallo. Vielleicht erzählst du unseren Hörern erstmal so ein bisschen was über dich. Vielleicht wer dich so noch gar nicht kennt oder wer noch gar nicht in deine Vita geschaut hat, weiß vielleicht noch gar nicht so richtig viel über dich. Ja, wo lebst du? Du lebst ja nicht in Stuttgart oder in Berlin.
Nein.
Wo lebst du?
Nein, ich lebe in Österreich, etwa 20 Kilometer südlich von Wien. Ja, eine perfekte Kombination. Das heißt, ich sitze mitten im Grünen und habe die Stadt im wahrsten Sinne des Wortes zum Greifen nahe. Wunderbar.
Das klingt toll.
Ja, ist wirklich schön.
Ja, Wien ist ja auch eine ganz, ganz spannende Stadt, wo viel passiert. Ist es denn vielleicht gerade die Stadt gewesen oder das, was dort passiert oder was man in den Zeitungen wahrscheinlich liest, zu all den täglichen Vorkommnissen, was dich inspiriert hat oder war es was anderes, was du zu deinen Büchern...
Gar nicht mal so Wien, beziehungsweise eine andere spezielle Stadt. Mhm. Bei mir funktioniert es wirklich so, es ist egal, wo ich gehe, stehe, was ich höre, ich nehme alles auf. Sei das jetzt ein Film, sei das ein Wort, sei das eine Geschichte, ist das etwas, das ich sehe. Ja, und alles bleibt dann irgendwo im Gehirn verankert. Und wenn es notwendig ist, kommt das dann so richtig stückchenweise hervor. Ja, und daraus wären dann die Krimis beziehungsweise die Thriller.
Okay, das ist dann schon, also diese Genres, also Krimi und Thriller sind schon so deine Steckenpferde, oder? Oder schreibst du auch in anderen Genres?
Auch in anderen Genres. Krimi und Thriller ist ein Bereich, ich fasse das immer so ein bisschen zusammen, weil der Übergang so gar nicht klar definiert ist für mich jetzt. Mhm. Ich lese wahnsinnig gern Krimis und Thriller, schon immer. Somit schreibe ich sie natürlich auch wahnsinnig gern. Mhm. Aber ich mag auch zum Beispiel Liebesgeschichten sehr gerne und schreibe sie auch wirklich wahnsinnig gerne. Es ist auch mal schön, ein bisschen was Erotisches zu schreiben. Mhm. Dann ein Hobby von mir ist Geschichte. Das heißt auch mal was Historisches ist für mich ganz, ganz interessant, weil ich dann versuche, Dinge, die tatsächlich geschehen sind, also die wir aus den Geschichtsbüchern kennen, vielleicht mit einfließen zu lassen. Also für mich gibt es nichts Schlimmeres, als ein historisches Buch zu lesen und zu entdecken, dass da drinnen etwas Falsches steht, dass die Person in der tatsächlichen Geschichte dann gar nicht dort gewesen ist. Ja. Furchtbar für mich.
Ja, das kann ich verstehen. Das geht mir auch so. Das mag ich auch nicht. Man möchte ja für sich auch oftmals auch gerne einfach was mitnehmen, weil so Geschichten bleiben ja haften. Und wenn man sich dann nachher, wenn man das Gefühl hat, man hat sich jetzt irgendeinen Quatsch gemerkt, ist ja irgendwie auch schade. Ja,
ja genau.
Also das ist ja, um es mal so flapsig zu sagen. Aber das klingt extrem vielfältig. Also ist es auch. Wann hast du denn angefangen zu schreiben? Machst du das schon immer?
Eigentlich schon immer.
Okay.
Ich meine, ich habe jetzt keine Erinnerung mehr daran, aber meine Mutter natürlich. Es dürfte wirklich so gewesen sein, dass ich ab dem Zeitpunkt, wo ich mich hinsetzen konnte und einen geraden Satz formulieren konnte, das auch wirklich gemacht habe. Ein bisschen später, so mit 12, 13, kann ich mich erinnern, da war ich ganz begeistert von Gruselgeschichten und Gespenstergeschichten. Und offenbar bin ich gesessen und habe die dann tatsächlich niedergeschrieben. Es gibt nichts mehr aus dieser Zeit begonnen.
Schade.
Also das, ja, finde ich auch. Ich würde gern so reinlesen, gell, diese Kindheitserinnerungen. Jener Zeitpunkt, wo es dann wirklich begonnen hat, das war dann vielleicht so mit 17, 18, mit Kurzgeschichten, aber Fortbildung, später Job, all diese Dinge haben das halt ja nicht in dem Maße zugelassen, wie ich es gerne gemacht hätte. Aber ich habe zumindest so eine Mischfunktion gefunden, weil ich dann lange im PR-Bereich tätig war. Naja, und dort muss man naturgemäß schreiben.
Also das ist auch Geschichten.
Ja, genau.
Vielleicht keine Thriller,
aber. Nicht laut sagen.
Naja, also Storytelling ja. Im PR-Bereich ist ja schon auch Geschichten erzählen. Das ja. Mögen wir ja alle. Also die wenigsten ja, machen es.
Genau.
Ja, aber in dem Bereich, aber schön ist es, wenn man es machen kann. Ja, das stimmt.
Ja, und so ist das einfach immer mit eingeflossen und nebenbei auch geschrieben. Immer wieder, mal eine Kurzgeschichte, mal ein Roman. Ja, und irgendwie hat sich das dann weiterentwickelt im Laufe der Jahre. Jetzt bin ich da, wo ich eigentlich sein mag.
Schön,
nämlich
das klingt
ganz
toll.
Beim Schreiben. Ja, das ist auch wirklich schön.
Aber muss man sich das so vorstellen, dass du zwischen den Genres wechselst? Also, dass du tatsächlich jetzt meinetwegen, keine Ahnung, jetzt hast du gerade vielleicht einen Thriller geschrieben und jetzt ist das nächste dann vielleicht ein Liebesroman. Also, dass du das wechselst oder bleibst du auch mal länger an einem Genre dran, weil du jetzt gerade dann irgendwie das Gefühl hast, ah, jetzt habe ich da noch die Idee für den Mord oder die, keine Ahnung
was. Naja, das Eigenartige ist, ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich komplett seltsam, aber ich finde ja, die differieren gar nicht so stark voneinander. Ich weiß, das klingt furchtbar. Aber wenn du jetzt, nehmen wir einen Krimi her. Es geschieht ein Mord oder sonst irgendein furchtbares Verbrechen, das aufgeklärt werden muss. Ja. Es muss Spannung drinnen sein. Die Figuren müssen passen. Es muss natürlich kribbeln und ja, einfach mitreißen, sage ich. Dann ist eh schon alles in Ordnung.
Das stimmt.
Und in Wahrheit ist es beim Liebesroman, ja, gar nicht so anders. In dem Fall geht es zwar nicht um einen Mord, sondern um Liebe, vielleicht noch in Kombination mit Freundschaft, schönen Erinnerungen, Dingen, die mit einfließen. Aber die Spannung und die Figuren müssen genauso vorhanden sein, müssen genauso interessant sein.
Ja.
Wenn das Liebespaar am Anfang zusammenkommt, würde auch der Liebesroman nicht entstehen, genauso wie wenn der Ermittler am Anfang des Krimis wüsste, wer der Täter ist. Außer bei Columbo, da ist es umgekehrt.
Ja, genau. Also, genau. Das stimmt, ja.
Weißt du, und so ist das irgendwie gar nicht so unterschiedlich, gell?
Den
Aufbau zu gestalten. Wie gesagt, beim Krimi ist es natürlich ganz, ganz klar, der muss einen in Atem halten. Aber eigentlich genauso auch ein Liebesroman. Man muss genauso mitfiebern und das Gefühl haben, somit, ich empfinde es gar nicht so unterschiedlich, gell?
Ja, manchmal ist es ja auch die Kombi, ne? Also wie jetzt, also wenn ich jetzt an die am Anfang erwähnten Krimis denke, also Narbenfrau, Stille Schuld, ich meine, das entwickelt sich ja auch über die Teile, entwickeln sich ja auch Liebesgeschichten parallel, die dann so mit reinspielen. Also es ist ja nochmal ein anderer Aspekt, aber wo man das auch so, ja, also wo du das so ein bisschen gemischt hast, ist auch spannend.
Das mag ich auch total gern.
Ist so
das, schön, ich finde, das gehört auch dazu, vor allem, wenn man eine Reihe ansetzt, weil einfach nur ein Fall und die Person selbst kaum ohne Rahmenhandlung, das wäre mir, also wenn ich jetzt mich in die Lesersituation hineindenke, mir würde etwas fehlen. Und so wie der Held der Krimiserie, der Nick Stein, der am Anfang halt so der Frauenheld ist, dann ein wenig geläutert. Im dritten Teil ist die Läuterung dann noch ein bisschen intensiver.
Kann das schon sagen?
Nein.
Eigentlich nicht. Okay.
Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Sagen wir es, aber ja.
Ja, bleibt also, spannend.
Ja, genau. Er hat schon noch seine Probleme, aber. Ja, und das finde ich einfach schön, weil auch wir entwickeln uns ja weiter im echten Leben.
Ja, genau.
Und natürlich kann man es in einem Buch nie so darstellen, egal ob jetzt die Krimi-Handlung selbst oder das Drumherum. Ich sage immer, würden wir einen Kriminalfall wirklich realistisch niederschreiben, wäre er stinklangweilig, wenn das Ganze drumherum mit einfließen würde. Und genauso seine Weiterentwicklung. Das muss einfach alles ein bisschen flotter gehen, sagen wir mal so. Ja, aber ich mag dieses Drumherum und deswegen habe ich es wahrscheinlich auch mit eingebaut.
Das heißt, wenn wir beim Nick Stein einfach mal bleiben, das hattest du von Anfang an auch als Reihe angelegt, oder? Das war dir klar, dass es mehrere Teile sind oder hat sich das dann so ergeben im Schreiben?
Ich glaube, das hat mit meinem Leseverhalten und auch mit meinem Fernsehverhalten zu tun. Das spielt ja alles irgendwo mit.
Ja.
Ich liebe Serien. Ich liebe Buchreihen, ich liebe Serien. Mhm. Ich mag auch einzelne Romane. Aber ich finde es einfach schön, wenn ich die Figuren kennenlerne und mit ihnen mitleben kann. Und wahrscheinlich habe ich nahezu alles, was ich geschrieben habe, im Kopf auch als Serie, wie sich die Figur weiterentwickeln könnte. In erster Linie dann gar nicht so, was im zweiten, dritten, vierten Teil passieren wird. Das kommt dann dazu. Da gehe ich dann auf die Suche. Aber ich mag das einfach. Wahrscheinlich liegt es eher an mir selbst, als dass ich vorher nüchtern plane, jetzt einen Dreiteiler, Vierteiler, Zweiteiler, ist ja jetzt ganz egal, zu schreiben.
Ja, das ist spannend. Also ist ja auch, ja, ich sag mal, das lässt dir natürlich auch viel Raum in jede Richtung, zu sagen, okay, mal schauen, wo sich das hin entwickelt, welche Fälle ich da jetzt sehe. Oder vielleicht ist es ja, ich weiß nicht, machst du das bei Liebesromanen auch so, dass es da Reihen gibt? Also, dass es da mehrere gibt?
Mache ich auch, ja.
Ja, ja. Auch deswegen dann.
Ja. Das werden ja dann Liebesromanen, ist es dann natürlich ein bisschen anders, weil meistens im ersten Teil kommen die beiden Protagonisten natürlich naturgemäß zusammen. In Folge fließen aber dann andere Personen mit ein, die auch ihre Sorgen und ihre Liebesgeschichten und dieses Leid und Freude und Glück und dann, dass mal was passiert. Ja, das lässt sich natürlich auch wunderbar in eine Liebesgeschichte rein verpacken.
Klar. Ja, man gewinnt die ja auch irgendwie lieb oder man hat die gern oder man ist irgendwie dann mit diesen Protagonisten ja irgendwie nah, ja. Und wenn man dann so ein Buch gelesen hat, dann möchte man ja dann schon irgendwie meistens auch tatsächlich gerne, dass es noch weitergeht.
Ja, genau.
Das kennt, glaube ich, jeder von uns, dass man sagt, ach Mensch, jetzt ist das Buch schon zu Ende, aber was passiert denn dann da noch und kann da nicht noch vielleicht? Und die Fragen kriegen wir auch oft bei Werken, die halt einfach aufhören, also die halt dann fertig sind, wenn einfach die Charaktere tatsächlich so schön gezeichnet sind, dass man das Gefühl hat, man hat da jemanden kennengelernt. Ne? Das ist ja der Idealfall. Ja, das ist ganz schön.
Ich persönlich finde es ja ganz, ganz traurig, jetzt ein Buch in der Hand zu haben, das gut ist, wo man so wunderbar mitleben kann und dann ist es zu Ende. Und im Gegensatz, wunderbar, wenn ich mir den zweiten Teil bestellen kann.
Ja, genau. Wenn wir jetzt bei dem Krimi nochmal bleiben, beim Nick Stein, den gibt es jetzt auch zu hören. Hattest du, als du geschrieben hast, hattest du da schon irgendwie, weiß ich nicht, also oder wenn du schreibst generell, hast du da eine Stimme im Kopf? Hörst du deine Protagonisten oder siehst du sie, wenn wir jetzt an meinetwegen eine Verfilmung denken würden? Hast du da so Bilder im Kopf oder Stimmen? Also im besten Sinne.
Stimme, naja, eine wirkliche Stimme, dass ich sage, ich weiß nicht, die Synchronstimme dieses Schauspielers finde ich herausragend, die nicht. Ich denke eher an da habe ich im Kopf diese angenehmen Männerstimmen, die zwar dunkel sind, aber nicht zu tief, also nicht dieses Gebrumme. Ja. Und auch so diesen leicht fröhlichen Touch drinnen haben. Aber nur so einen ganz dezenten, also kein Kaspern, sondern da gibt es so ganz, ganz angenehme Stimmen, die diesen Hauch von Esprit haben und trotzdem männlich sind. So stelle ich mir die Stimme vor. Das Bild, der Nick Stein ist ja ein recht smarter Mann, der sich gern schick kleidet, ein Hübscher halt. Ja. Ich weiß nicht recht, wen ich mir da vorstelle. Und vielleicht einen etwas jüngeren Keanu Reeves im Anzug. Oh ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, so ein wenig straight und elegant. Der Nick Stein ist dunkelhaarig in meinem Kopf, aber wenn er blond wäre, vielleicht der Leonardo DiCaprio. Der ist ja auch sehr vielseitig. Auch schön, ja. Also so richtig, der ist ja auch ein toller Schauspieler, muss ich sagen.
Das stimmt. Ja, das stimmt.
Der Tom Cruise wäre, glaube ich, zu klein.
Das sieht man ja so nie. Also die machen es ja immer sehr geschickt.
Also die würden es ja gut machen. Also er würde größer wirken.
Ja. Man hat ja nie das Gefühl, dass er klein ist. Im Gegenteil.
Ja,
ne?
Also das ist genau.
Er wirkt ja immer auch so. Also wirklich gerade, wenn ich so an Mission Impossible denke, ist er ja schon, oder?
Was witzig ist, Nick Steins Freundin, also in die Dame, in die er sich ja wirklich endlich mal verliebt, da hatte ich das Bild, die Nicole Kidman. Und zwar ganz, ganz früher, als sie noch diese roten Locken hatte.
Ja.
Die hatte ich im Kopf ein bisschen.
Ah, okay. Ja, hey, wer weiß, wenn es vielleicht mal verfilmt
wird. Das wäre doch was.
Hm? Das wäre doch toll, oder?
Ja.
Das wäre super. Wenn du schreibst,
ja.
finden denn da auch, ich sage jetzt mal, Freunde oder Familie in deinen Büchern statt? Oder auch Leute, wo du sagst, da ist mir einer begegnet an der Tankstelle, der kommt in mein nächstes Buch?
Nein, bewusst nicht. Mhm. Das ist so die Trennung von Privatleben und Arbeit. Das ist ja keine Arbeit, das ist ja wirklich Passion. Also ich bezeichne es eigentlich nicht als Arbeit. Es kann schon mal sein, dass ich eine Geste beschreibe, die ich an jemand kenne oder mir eine Aussage besonders gut gefällt, eine Mimik, Gestik, vielleicht eine einzelne Handlungsweise, aber dass ich mir wirklich Personen aus dem echten Leben heranziehe, nein, das mache ich nicht.
Das ist ja gut, wenn das alle wissen. Ja, es gibt ganz unterschiedliche. Ja. Ne? Also gibt auch genügend Autoren, die sagen, klar, mein Freundeskreis ist herzlich eingeladen.
Nein, ich denke mir, ich lasse dann lieber meine Fantasie spielen. So bin ich nicht dann gebunden an irgendwelche Verhaltensweisen oder das Aussehen oder so.
Wenn du aber mal umgedreht, du hast ein Buch fertig, dürfen das Freunde lesen oder gibst du das an jemand Wildfremden zum Lesen oder machst du es gar nicht und gibst es direkt an den Verlag? Wie ist es für dich, wenn so ein Buch fertig wird?
Direkt an den Verlag.
Okay.
Ja. Das heißt, wenn ich fertig bin, beginnen die Kontrolldurchläufe. Ja. Ich mache da immer so 4 bis 5, immer nach einem unterschiedlichen Gesichtspunkt. Das beginnt bei normalen Satzkorrekturen, die durchgezogene Logik, Kleinigkeiten, die Wortsuche, du weißt, diese Wortdoppelungen, die nicht vorkommen sollen, das ist dann immer noch so ein lästiger Prozess, aber ein notwendiger. Und dann schicke ich es weg.
Okay. Ja. Hast du niemanden, dem du sagst, oh, guck mal, lies mal, wie findest du das?
Nee? Wenn, würde ich es wirklich nur zum Beispiel meiner Mutter geben. Und da weiß ich eh, sie findet es gut. Das klingt so blöd, auch wenn es nicht gut wäre. Ich verlasse mich, ich glaube, dieses, es ist schön, wenn man es Freunden und Bekannten, also wenn man das mag und ihnen das zu lesen gibt. Ich für meinen Teil mache es fast gar nie. Ja, ganz, ganz selten.
Okay, warum?
Ich freue mich dann, wenn es fix und fertig ist und ich das Buch übergeben kann.
Ah, okay.
Ja, das ist mir lieber, das finde ich schöner. Ja. Und davor, das klingt jetzt furchtbar hart, ich meine es aber nicht hart. Die Meinung ist natürlich eine subjektive und wahrscheinlich positiv gefärbt. Ich gebe es ja nicht, ich habe keinen Feind, aber ich würde es ja nicht einem theoretischen Feind geben. Mir ist es dann lieber, also ich mag gerne ein strenges Lektorat, also und ein genaues. Da verlasse ich mich dann darauf und dann ist es fertig und perfekt und dann zeige ich es gern her. Davor bringt es nicht so viel. Das klingt alles so seltsam, aber
es finde ich gar nicht nachvollziehbar.
Ja, davor ist es einfach eine sehr ernsthafte und ein Projekt. Dieses Projekt durchlebt verschiedene Phasen. Und eine davon ist ganz einfach, dass ich es abgebe und gebe ich jetzt diese Zeilen einer Freundin, meiner Mutter, wem auch immer, hat das für das gute Buch und für das Endresultat keine Relevanz. Weißt du ungefähr, was ich meine? Das ist so schwierig zu beschreiben.
Nö, finde ich, das ist völlig nachvollziehbar. Ja. Und wie geht's dir dann, wenn du den letzten Satz geschrieben hast, wenn du das fertig hast, wie geht's dir dann?
Das ist sensationell, das Gefühl. Weißt du, wenn man es fertig hat, das ist wunderschön, der erste Durchgang, der ist auch noch wunderbar, der dritte geht auch noch dann der vierte und der fünfte, wo man dann eben beginnt auf die Suche nach den Worten zu, wie oft ist jetzt fragte drinnen, jetzt als Beispiel, und wo muss ich es rausnehmen, wo kann ich es rausnehmen, wie muss ich variieren. Da bin ich dann wirklich froh, wenn die letzte Zeile fertig und für mich so ist, dass ich sie abgeben mag, weil sie gut ist.
Weißt du? Okay, also zwischen Glück und Erleichterung ist es dann so
der Punkt. Erleichterung ist gut, das ist dann dieses, Gott sei Dank.
Okay. Wie planst du denn deine Werke? Also, wenn du jetzt eins fertig hast, beginnst du dann gleich mit dem nächsten oder hast du dann erstmal eine Pause oder wie arbeitest du?
Also im Augenblick habe ich sehr gute und viele Aufträge. Das heißt, ich arbeite in einem durch. Zusätzlich plane ich Projekte. Das ist eigentlich einer meiner liebsten Dinge. Weißt du, ich habe so viele Ideen und Gedanken im Kopf und Möglichkeiten, die bringe ich dann total gern zu Papier. Das heißt, ich weiß von manchen Kolleginnen und Kollegen, die Exposés gar nicht gern schreiben, weil sie gebunden sind oder das einfach noch nicht die Geschichte selbst ist. Ich liebe es. Für mich ist das so die Kurzfassung der Geschichte. Und genau dieser Prozess, den habe ich wahnsinnig gern.
Aber vielleicht auch tatsächlich, weil du ja zumindest aus der schreibenden Branche kommst. Also insofern, also mir geht es auch so, wenn du die Überschrift hast, hast du ja auch den Text. Und ich kann mir vorstellen, bei einem Exposé ist es halt, wenn du das Exposé hast, dann hast du das Buch auch im Kopf wahrscheinlich. Also das ist ja wie so ein roter Faden und den braucht man
Völlig
ja.
richtig. Ja, genau.
Insofern finde ich es fast schon schwierig, wenn man kein Exposé schreibt, also für ein Buch, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man etwas. Also, dass es nötig ist, etwas zu haben, was einem vielleicht Halt gibt. Vielleicht haben diejenigen, die kein Exposé schreiben, aber dann vielleicht trotzdem ihre Notizen, könnte ich mir vorstellen. Irgendwas, wo sie sich dranhangeln.
Ich
Also ganz
glaube auch, wenn,
ohne schwierig,
ja.
ne?
Also ich kann mir gut vorstellen, natürlich fließt während des Schreibens noch die eine oder andere kleine Idee mit rein. Ich glaube,
Klar.
das ist bei jedem so.
Ja.
Aber ich denke, man könnte sich relativ leicht verzetteln, wenn man das wirklich so frei losschreibt und, wie sagtest du gerade, diesen roten Faden einfach nicht hat, an dem man sich festhält und weiß, wohin der Weg führt und was passieren muss.
Ja, genau. Jetzt hast du ja
Also,
auch gesagt, um
ja.
mal auf die andere große Bücherwelt zu gucken. Du hast ja gesagt, du liest wahnsinnig viel. Dass du dafür auch noch Zeit hast, unglaublich, ist toll.
Viel zu wenig. Echt,
Das
wirklich leider im Augenblick.
sagt jeder, der gerne liest, dass es zu wenig Zeit ist. Ich habe mal zu meinen Kindern gesagt, die haben dann große Augen gekriegt. Da standen wir in so einem wunderschönen Buchladen mal im Urlaub. Und dann habe ich gesagt, was ich so schlimm finde an Buchläden, die zeigen einem immer, dass das Leben eigentlich, also das eigene Leben, zu kurz ist für all die guten Bücher, die es gibt. Ja, also
Ja.
ich weiß genau, ich schaffe die gar nicht alle, die ich gerne so lesen möchte.
Ja.
Ja, das ist ja irgendwie so was Unendliches. Es gibt so viele tolle Sachen, aber bei uns ist so ein bisschen so eine Tradition, dass wir am Ende eines Podcasts nämlich immer nach Buchempfehlungen fragen. Und wenn du jetzt so viel liest, dann kannst du bestimmt ein, zwei, drei Buchempfehlungen geben, oder?
Zum Beispiel jetzt lese ich ein Werk, das vor ewigen Zeiten herausgegeben wurde, aber weil er vor kurzem 100 Jahre alt geworden wäre, den Charles
Ah.
Bukowski. Aber das ist jetzt nicht die Buchempfehlung, weil der ist schon sehr spezifisch, finde ich halt jetzt. Buch, das ich für immer und ewig toll finden werde, ist das Parfum von Patrick Süskind. Das ist eines jener Bücher, ich habe es schon viele Jahre nicht mehr gelesen, aber sicherlich in Summe drei oder viermal. Und ich finde es einfach genial.
Warum?
Die Schreibweise gefällt mir. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt nämlich manche Autoren, die kann ich schwöre es dir, warum auch immer, nicht lesen. Das sind berühmte Bücher mit ganz toller Handlung, aber ich kann die Sätze nicht lesen. Es passt einfach nicht für mich. Auch wenn es gut und toll ist, ja, also gar nicht abwertend. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich wollte nur wissen, warum du das Parfum so magst von Patrick
Das
Süskind.
war's, ja, genau. Ja, jetzt war ich schon
Ja,
gedanklich,
hast
nämlich
du gesagt, die
in den
Schreibweise?
Autoren, die ich nicht mag, das Parfum. Also, es ist für mich sehr gut geschrieben, es ist spannend, es ist schräg, es ist ein fantastischer Kriminalfall.
Ja.
Ein bombastisch gutes Ende und also der Protagonist ist, also so eine Figur zu erfinden, finde ich einfach sensationell.
Ja,
Und
so geht
das
es mir.
alles zusammen ist toll.
Stimmt.
Ja, also das, ja.
Hast du noch eins? Ein Krimi noch?
Ja, da möchte ich jetzt gar nicht einen speziellen nennen. Was ich in den letzten Jahren wirklich immer wieder gern lese, sind die skandinavischen Krimis und Thriller. Weil die schon sehr viele Dinge gut auf den Punkt bringen, weil die sehr realistisch agieren. Also jetzt nicht nur von den Fällen, die Fälle betrachtet, sondern weil die Figuren nicht so stereotyp sind. Die haben alle irgendeinen Knall, sage ich. Irgendwelche Eigenheiten, die sie aber dann ganz speziell machen.
Ja.
Und vielleicht so ein bisschen düster. Ich mag ja eigentlich die Sonne lieber, aber in den Büchern gehe ich schon mal gern in den Norden. Und der Aufbau dieser Krimis, er ist einfach gut. Also sehr vieler.
Ja.
Und umsonst gibt es nicht eine ganze Reihe an skandinavischen Autoren, die in den letzten Jahren berühmt geworden sind.
Ja, da gibt es wirklich
sehr gut.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und du hast vorhin gesagt, du siehst ja auch gerne Serien. Hast du da eine Empfehlung?
Weißt du, was ich gerade... Aber das ist wirklich sehr oberflächlich, sehr witzig, auch ein bisschen schräg. Man darf nicht nachdenken. Aber jetzt hole ich eine...
Das ist Unterhaltung.
Genau. Unterhaltung pur. Bisschen seltsam, wie gesagt, das Eigenartige drinnen. Ja, ich habe mir jetzt auf Amazon Prime dieses Lucifer angesehen.
Ah, ja.
Hast du das schon gesehen oder hineingeschaut?
Ja, klar.
Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Serienempfehlung wirklich ist.
Aber hat dir Spaß gemacht?
Ich finde, genau so etwas ist total angenehm, wenn man so einen langen Schreibtag hat, plus den ganzen Rundumaufgaben, die privaten, sprich die Kinder und was man halt alles so zu tun hat und dann nicht unbedingt so ganz, ganz schwere Serien sich ansieht, sondern genau so ein heiteres Zeug zum Beispiel. Ich habe auch wahnsinnig gern gemacht die ersten 2 oder 3 Staffeln von Sex and the City. Die fand ich komplett witzig und so, weißt du, so flott unkompliziert.
Ja, herrlich. Aber das weiß ich auch noch, als die damals rauskamen, mit Freundinnen zusammen geguckt und so. Das war ganz großartig. Ja, das war ganz toll.
Das ist irgendwie so Schmunzelkino, Schmunzelrom-Kino, sage ich irgendwie. Das ist.
Definitiv.
Oder damit wir auch den anderen nennen, Netflix. Das war ganz, ganz. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Hatte mir eine Freundin empfohlen. Und das war in Summe eine ganz, ganz lustige Serie. So ein wenig eine Persiflage auf diese Telenovelas. Hast du schon davon gehört, dieses Jane the Virgin?
Nee.
Eigenartig. Und ich glaube jetzt mal 90% der männlichen Zuseher drehen sofort ab. Aber wenn man dran bleibt, ist es eine komplett witzige und lustige Serie. Weißt du, auch so ein bisschen eine Persiflage auf das Ganze eben. Also ja, das sind so die Empfehlungen.
Das klingt toll. Hast du auch noch eine Hörbuchempfehlung? Dann haben wir alle Medien.
Eine Hörbuchempfehlung? Nabenfrau.
Das darf man sagen. Ja.
Darf man. Ja. Du, ich habe ganz, ganz früher wahnsinnig gern Hörbücher, damals noch, was die in CD-Form gehört. Viele Jahre jetzt nicht mehr. Und jetzt durch Nabenfrau und ich glaube, Stille Schuld kommt ja jetzt auch in Kürze.
Ja.
Bin ich wieder auf die Hörbücher gekommen. Und jetzt habe ich mir mal, das war ganz, ganz witzig, meine angehört. Also meine einmal.
Ja.
Und bin aber schon auf die Suche gegangen, was ich gern hören würde, zum Beispiel beim Autofahren oder wenn man zu Hause einfach irgendwas macht, wo man sitzt und einfach nur zuhören möchte.
Ja.
Aber da habe ich mir noch kein bestimmtes ausgesucht.
Okay. Du, jetzt haben wir ganz viele Empfehlungen von dir bekommen, haben ganz viel zu deinem Schreiben, zu den Genres erfahren, was du alles machst, wie du das machst. Hab vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss aus dem Buchplausch. Bis nächste Woche. Da sind wir auch wieder für euch da mit dem tollen Thema, wie immer. Wenn ihr Fragen habt an Gerlinde, schickt die uns gerne, weil wir geben diese Fragen weiter. Und sofern man sie beantworten kann, denke ich, wird die liebe Gerlinde das auch machen. Genau. Also insofern fühlt euch frei, schreibt uns, schickt uns eure Anmerkungen und genau. Und wir sagen einfach jetzt mal Tschüss an der Stelle. Bis nächste Woche. Genau. Ciao.
Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.